Sehr geehrter, lieber Herr Proll, lieber Herr von Wogau, Professor Pöttering, Exzellenzen, meine Damen und Herren Abgeordneten, Soldatinnen und Soldaten, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Lieber Herr Scherz, danke für die einführenden Worte und für die Charakterisierung für unsere taiwanesischen Gäste. Danke für den Hinweis, dass eine Dienstreise wie die der letzten Woche durchaus auch einmal als Erholung gesehen werden kann. Das ist mir auch in dem Sinne neu gewesen. Und ich freue mich ganz besonders, heute Morgen zu Ihnen sprechen zu können und sprechen zu dürfen. Ich weiß von dem gewachsenen Wert dieser Tagung, eine Tagung, die sich sehr wohl mit Stolz einreihen kann, ich würde gar nicht sagen in einem Wettbewerb oder Konkurrenz mit anderer, aber in einen notwendigen Diskussions- und Debattenprozess, der ebenso notwendig offen zu führen ist. Darauf wurde hingewiesen und wo, glaube ich, dieses Jahr auch ganz besonderen Anlass dazu gibt. Natürlich, weil wir eine nationale Debatte über künftige Strukturen führen und zu führen haben, damit aber nicht alleine stehen, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sondern dass Debatten sind, die uns in vielen anderen Ländern auch entsprechend begleiten. Und immer wieder auch uns die Frage stellen müssen, wie führen wir das zusammen? Welche Auswirkungen hat das auf die Institutionen, die uns tragen und die wir aber auch mit entsprechenden Impulsen zu versehen haben? Und von daher ist es most timely, wie man so schön sagt, und auf der anderen Seite eben, glaube ich, auch diese Initiativkraft ausstrahlend, die Sie für sich mit in Anspruch nehmen. Und ich hoffe für Sie und für uns alle auf eine erfolgreiche und auf eine gute Tagung. Meine Damen und Herren, vor genau 21 Jahren verkündete unweit von hier, von diesem Platz, im Internationalen Pressezentrum der DDR in der Mohrenstraße, damals Günter Schabowski, die Gewährung der Reisefreiheit. Wenige Stunden später fiel die Mauer und der Traum der Freiheit, für den die Bürger der damaligen DDR so aufopferungsvoll gekämpft haben, erfüllte sich für so viele eben ganz unerwartet. Bis heute und für mich damals als junger Mensch der größte denkbare Glücksfall, den ich erleben durfte und den wir bis heute als solchen auch sehen sollten. Bis dahin lag diese Tagungsstätte, wo wir heute sind, am jenseits des Eisernen Vorhangs, an dem sich zwei Militärbündnisse seit Jahrzehnten erstarrt im Eis des Ost-West-Konfliktes hochgerüstet gegenüberstanden und das mit ausstrahlten, was man damals ja eine bipolare, für manche bis heute eben durch Berechenbarkeit ausgezeichnete Bedrohungslage bezeichnet hat. Inwieweit es berechenbar war, mag dahinstehen, aber natürlich sehr unterschiedlich zu dem, was wir heute sehen und antreffen. Seit dem Fall der Mauer haben wir in Deutschland, aber auch in Europa viel, vielleicht manchmal zu viel, nach innen geschaut. Das mag nicht überraschen. Sowohl die Wiedervereinigung Deutschlands als auch die weitere Integration Europas waren gewaltige Aufgaben. Und sie sind es noch. Sie haben uns in besonderer Weise gefordert, haben aber möglicherweise auch mit dazu beigetragen, dass mancher strategisch notwendige Blick auf Veränderungen in dieser Welt etwas zögerlicher vonstatten ging. Zögerlicher gerade auch mit Blick auf die sicherheitspolitische Diskussion außerhalb der Fachzirkel, die sich sehr wohl damit schon befasst und beschäftigt hat. Ich sehe Horst Teltschik, der einer jener war, die sich sehr früh dieser Fragestellungen auch angenommen haben. Nicht nur Europa hat sich gewandelt, die Welt insgesamt verschiebt sich in ihrer sicherheitspolitischen Geometrie. Das mag wie ein Allgemeinplatz klingen und ist trotzdem in seiner Wahrheit nicht zu unterschätzen. Es ist dieser Wandel, der uns in Europa nicht unberührt lässt, ja nicht lassen darf. Denken wir über eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur nach, müssen wir mit offenem Visier und scharfem Auge den Blick über den Tellerrand hinausrichten. Und diesen Blick allerdings auch kommunizieren, unseren Bevölkerungen erklären und den Debatten- und Diskussionsprozess hierüber auch zulassen, meine Damen und Herren. Seit zwei Jahrzehnten erleben wir, wie sich die geopolitische Architektur unserer Welt in einem bisher nicht gekannten Ausmaß verändert. Ich spreche gerne davon, dass ich sage, das Berechenbarste heute ist die Unberechenbarkeit geworden, wiederum ein begriffliche Umschreibung dessen, was wir gerne heute als Asymmetrie bezeichnen. Ein Blick auf das selbstbewusste internationale Auftreten von Staaten wie etwa China aber auch Indien, wobei man sie in ihrer Unterschiedlichkeit sehr wohl sehen muss und manchmal der Blick allzu pauschal auf beide gerichtet wird, unterstreicht das. Wer sich vergegenwärtigt, meine Damen und Herren, dass ein Fünftel der Weltbevölkerung in China lebt, beginnt zu begreifen, welches enorme Potenzial von hier ausgeht. China prägt den Prozess der Globalisierung entscheidend mit. Auch davon konnte ich mich letzte Woche in vielen Teilfragen, die auch über das Militärische, Militärpolitische hinausgingen, mit überzeugen. Die jederzeit greifbare, zunehmende wirtschaftliche Macht geht dort einher mit zunehmendem außen- und sicherheitspolitischem Einfluss. Kein anderes Land verdeutlicht eindrucksvoller, dass sich das globale Gravitationszentrum Schritt für Schritt vom Atlantik hin zum Pazifischen und zum Indischen Ozean verschiebt und bereits auch verschoben hat. Und ein Hinweis, den ich in der, wie Sie es vorhin nannten, in der ruhigen Zeit als Abgeordneter auch schon immer wieder gegeben habe, nämlich, dass wir darauf zu achten haben, dass wir bei aller notwendigen und richtigen Bezugnahme auf das so wichtige transatlantische Verhältnis die wachsende transpazifische Bedeutung nicht aus dem Blick zu verlieren haben. Dieser Hinweis wird zunehmend klarer in meinen Augen in seiner Bedeutung, nicht nur in diesen Tagen, sondern auch künftig. Viele sprechen vom pazifischen Jahrhundert, in dem wir uns bereits befinden. Und ich kann nur sagen, unsere Auseinandersetzung, auch sicherheitspolitische Auseinandersetzung, auch mit einem veränderten Denken in den Vereinigten Staaten, was den Blick über den Pazifik und die daran anzulegende Relevanz auch für das transatlantische Verhältnis anbelangt, dass diese Auseinandersetzung mit dem Wort marginal in unseren Reihen noch milde umschrieben ist. Hier muss mehr geschehen und diesen Blickwinkel müssen wir in meinen Augen sehr viel mehr schärfen. Aufstrebende Mächte gibt es jedoch nicht nur in Asien. So entwickelt sich beispielsweise Brasilien gegenwärtig zu einem wirtschaftlichen und politischen Powerhouse in Lateinamerika. Wenn wir in andere Bereiche sehen, dann Blick nochmal zurück nach Asien. Ich bin verwundert, wie gering beispielsweise eine Debatte etwa über Indonesien ausfällt, die bei uns kaum stattfindet. Auch über andere Kräfte, wo wir ja, manchmal mit dem allzu pauschalen Pinselstrich dann darüber hinweggehen. Diese auch genannten aufstrebenden Mächte sind selbstbewusst, sie sind zielstrebig, sie definieren vitale Interessen und sie betrachten die Durchsetzung nationaler Interessen als Selbstverständlichkeit. Sie agieren global und sie suchen neue Partner. Und wir brauchen diesen Dialog und diese Partnerschaft, denn wir müssen gemeinsam in einem schwieriger werdenden Umfeld agieren. Das gilt für China, wo ich Wege für eine Intensivierung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern letzte Woche skizzieren konnte. Das gilt ebenso für Brasilien, wo ich mit meinem Amtskollegen gestern eine Regierungserklärung über intensivierte sicherheits- und rüstungspolitische Zusammenarbeit gezeichnet habe. Und nicht nur von diesem Partner hört man immer wieder, dass, sagen wir mal, der Rhythmus auch der gegenseitigen Besuche, der gegenseitigen Abstimmung, des untereinander Dinge auch auf den Weg oder miteinander Dinge auf den Weg bringen, sich durchaus etwas verschärfen könnte, im positiven Sinne. Und dass, wenn wir andere sehen, auch Nachbarn sehen, mit welcher Regelmäßigkeit sie sich in gewissen Regionen dieser Welt, ich würde jetzt nicht nur sagen, umsehen, dann, meine Damen und Herren, glaube ich, kann das auch ein Fingerzeig für entsprechende Kontaktaufnahme und Kontaktpflege auf allen Ebenen für uns sein. Der Bedarf der aufstrebenden Mächte an Rohstoffen steigt ständig und tritt damit zunehmend mit unseren Bedürfnissen in Konkurrenz. Dies kann zu neuen Spannungen, Krisen und Konflikten führen. Und dies hat an gewissen Teilen dieser Erde auch schon zu Krisen und Konflikten geführt. Ebenso wie Monopolstellungen bei Rohstoffen. Ich denke nur an das, was mit seltene Erden heute umschrieben wird, die zum Beispiel in Batterien für Hybridfahrzeuge, Mobiltelefonen, Hochleistungsmagneten, Flachbildschirmen und Röntgenapparaten Verwendungen finden. Eine Frage, die an Relevanz gewonnen hat und wo der Bezugspunkt nicht alleine bei einem etwaigen Monopolisten, Klammer auf China, Klammer zu sehen ist. Der Besuch in der Mongolei etwa hat auch verdeutlicht, dass es vielleicht manchmal auch ganz gut tut, dass man sich mit seinem Blick auch woanders hinrichtet und auch da und dort zusieht, ob man Kontakte im produktiven Sinne knüpfen kann. Glaubt man den Berichten, bleibt eine gewollte und ungewollte Verknappung nicht ohne Einfluss auf unsere industrielle Leistungsfähigkeit und damit unser wirtschaftliches Wohlergehen. Da stellen sich Fragen auch für unsere Sicherheit, die für uns von strategischer Bedeutung sind. Ich habe in diesem Jahr immer wieder darauf verwiesen, dass wir in unserem Lande doch schon einiges noch tun müssen, um auch den Zusammenhang von regionaler Sicherheit und Wirtschaftsinteressen in unserem Lande offen, ohne Verklemmung auszusprechen. Und dass wir uns hier weiterhin außerordentlich schwer tun, weil es zuweilen in den interessantesten Kreisen als überaus verwegen gilt, diesen Konnex und diesen Kontext herzustellen. Es war einer der Gesichtspunkte, die ein mittlerweile ehemaliger Bundespräsident sehr offen ausgesprochen hat, weshalb er fürchterlich geprügelt wurde. Und ich mich bis heute frage, was so verwegen an dieser Aussage war, wohl wissend, dass dieses Interview etwas sperrig war, das er damals gehalten hat. Aber ich hätte mir von uns allen etwas mehr Unterstützung auch in dieser Fragestellung gewünscht, weil wir hier etwas über im Grunde etwas Selbstverständliches sprechen und man sich in dieser Frage nicht treiben lassen muss. Zunehmend stellen schwache Staaten, Failing und Failed States, Risiken und Bedrohungen für unsere Sicherheit dar. Das ist keine ganz neue Erkenntnis, meine Damen und Herren, das ist richtig. Aber sie ist geblieben und sie ist in ihrer Relevanz entsprechend geblieben. Heute wird unsere Sicherheit unter anderem ja durch internationalen Terrorismus, regionale Instabilitäten, organisierte Kriminalität, Piraterie und die hohe Verwundbarkeit unserer Handelswege gefährdet. Im Übrigen, wenn wir über Handelswege sprechen, bin ich gespannt, wann endlich eine Diskussion etwas mehr an Zugkraft gewinnt, nämlich dass wir nicht nur über Handelswege am Horn von Afrika, an der Straße von Malakka oder anderen Orten sprechen, sondern beispielsweise auch im höchsten Norden dieser Erde, wo wir durch die Veränderungen des Klimas plötzlich ganz andere sicherheitspolitische Herausforderungen noch vor uns haben und ich andere Nationen sehe, die sich in dieser Frage bereits sehr, sehr intensiv aufstellen. Nicht selten entstehen diese Gefährdungen, weil zerfallende oder schwache Staaten bestimmte Entwicklungen zulassen bzw. nicht verhindern können oder sie gar beschleunigen. Der 11. September 2001 hat mit grausamer Deutlichkeit gezeigt, dass eine kleine Gruppe hochmotivierter Terroristen heute in der Lage ist, aus den Bergen Afghanistans heraus mit militärischer Präzision einen Anschlag auf das Herz Amerikas zu planen und auch erfolgreich durchzuführen. Denken wir aber nicht nur an Afghanistan, auch Entwicklungen im Jemen und in Somalia oder morgen vielleicht in Staaten der Sahelzone haben das Potenzial, meine Damen und Herren, um unsere Sicherheit direkt oder indirekt zu bedrohen. Ein Beispiel dafür sind die versuchten Anschläge mit Paketbomben, getarnt als Luftfracht, gerade mal in der letzten Woche. Das für manche auch in unserem Lande oftmals so Abstrakte, dass alles andere als abstrakt ist, realisiert sich plötzlich in bitterster Konkretheit und droht aber dann sehr schnell wieder ins Abstrakte abzudriften. Gerade diese Gefährdung durch Terror ist eine, wo wir in unserem Lande oftmals eine Neigung haben, das sehr, sehr schnell wieder von Tagesordnungen zu rücken und in diesen Bereich des Abstrakten wieder zu überführen. Auch der Aspekt Piraterie, meine Damen und Herren, ist beileibe keine romantische oder nostalgisch zu sehende Zeiterscheinung des 17. Jahrhunderts, sondern Realität. 95% des weltweiten Ferngütertransportes und nahezu 20% des deutschen Außenhandels erfolgen heute über See. Piraterie im 21. Jahrhundert ist daher nicht eine Randnotiz, sondern eine ernste und ernstzunehmende Herausforderung auch unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Heute verfügt kaum ein afrikanisches Land über eine intakte Küstenwache, geschweige denn eine einsatzfähige Marine, um selbst gegen Piraterie tätig zu werden. Über den Aspekt Cyberspace ist in den vergangenen Wochen viel Kluges, aber teilweise auch unglaublich dummes Zeug erzählt worden, manch Spekulatives gesagt und geschrieben worden. Auch hier führt die Schwäche von Staaten zu neuen Risiken und Bedrohungen und es verdeutlicht, wie gefährlich das Handeln nichtstaatlicher Akteure werden kann. Im Übrigen ist auch interessant, wie oftmals staatliche Verantwortung verschwimmt mit dem Hinweis darauf, dass die staatliche Verantwortung über jene, die offenbar allzu selbstständig tätig sind, dann eben nicht mehr gegeben ist. Neu entstehende rechtsfreie Räume können von diesen Akteuren genutzt werden, um großen Schaden zu verursachen und unsere Gesellschaften zu bedrohen. Angriffe auf unsere elektronischen Netzwerke können fatal sein und unser tägliches Leben lähmen. Für viele völlig in Vergessenheit geraten ist, dass im Jahre 2007 einfach mal über Nacht Estland ausgeknipst wurde. Und welche Folgen das in unserem Lande haben könnte, sollte Ähnliches passieren, mag man sich nur einmal ausmalen. Börsen, Aktienindizes, Energieversorgung, computergesteuerte Fertigungen und oder triviale Online-Banking, GPS. Man könnte diese Liste fortführen. Unsere Verwundbarkeit, meine Damen und Herren, ergibt sich auch aus den Möglichkeiten unseres schnelllebigen Lebens.